Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir wollen in dieser Sendung über die Auswirkungen moderner Gentechnikverfahren auf die Artenvielfalt sprechen. Die umstrittene Abstandregelung für Windkraftanlagen wird uns auch beschäftigen, wie auch ein neuer Versuch der US-Regierung, die Wissenschaft zu gängeln. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, wenn Sie die Autoversicherung wechseln. Mit der CRISPR-Cas-Methode hat die Gentechnik seit einigen Jahren ein günstiges und effektives neues Werkzeug, mit dem Molekularbiologen gezielt Genabschnitte ausschneiden oder neu einsetzen können in das Erbgut aller Lebewesen. Und all das schneller als bei den alten Gentransfers. Forscher in den Laboren der Universitäten, der Medizin- und Pharmaunternehmen versprechen mithilfe dieser Methode neue Züchtungen, die resistent sind gegen Schädlinge oder besser mit den Folgen des Klimawandels klarkommen. Doch es gibt auch kritische Stimmen, wie die von Christoph Thehn vom Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie. Die Studie seines Instituts wird in 2 Stunden in Berlin vorgestellt. Herr Thehn, wenn zum Beispiel Kastanien mithilfe der neuen gentechnischen Verfahren resistent gegen tödliche Pilzerkrankungen werden, dann ist das doch eigentlich eine Chance, sterbende Wälder zu retten und im Zuge des Klimawandels und des Waldsterbens gar keine schlechte Idee, oder?
Ja, es gibt ja viele Arten, die bedroht sind durch den Klimawandel oder durch andere Aktivitäten des Menschen. Und auch in Europa betrifft das viele Waldbäume. Und grundsätzlich kann man sagen, man möchte gerne hier aktiv werden gegen diese Bedrohung der Wälder. Aber wenn man sich dann eben ansieht, dass es sehr viele Bäume sind und dass Bäume eben in komplexen Ökosystemen wachsen und sehr alt werden und man sich dann ansieht, mit welchen Methoden da eingegriffen wird, muss man doch sagen, da könnte die scheinbare Lösung neue Probleme hervorrufen und da kann man nur verwarnen, mit Gentechnik jetzt in den Wald zu gehen, um dort die Arten zu retten. Im Gegenteil, man könnte das Artensterben beschleunigen.
Warum?
Ja, wenn man mit Gentechnik in das Erbgut eingreift, ist es ja nicht aus der Evolution heraus entstanden, sondern irgendwo im Labor designt. Und oft ist eben dieses Erbgut nicht entsprechend angepasst. Die Bäume meinetwegen werden dann anfällig gegenüber anderen Krankheitserregern. Es wird auch oft mit Baumklonen gearbeitet, also mit sehr homogenem Genmaterial. Und letztendlich kann es dazu führen, dass sich dann neue Krankheiten ausbreiten, dass die Bäume noch anfälliger werden gegenüber dem Klimawandel und dass man einfach zu kurz denkt. Also hier muss man umfassender denken, man muss natürlich den Klimawandel begrenzen. Man kann vielleicht auch mit konventioneller Baumzucht oder mit Methoden dort, die den Aufwuchs von Bäumen vor Ort eben fördern, etwas machen, aber nicht mit der Methode der Gentechnik. Das bietet sich eigentlich nicht an, weil sie in der Lage ist, die Probleme noch eher zu verschlimmern.
Müssten wir nicht auf alle Methoden setzen, also meinetwegen auf konventionell gezüchtete, ich bleibe jetzt mal bei der Kastanie, und daneben aber eben auch die Kastanien, die Resistenzen mitbringen, die eben schnell gezüchtet wurden, weil wir werden ja auch schnell überholt von den Folgen des Klimawandels, also dass wir daneben eben auch gentechnisch veränderte Organismen haben und man schaut einfach, wer das Rennen macht, so plump gesagt.
Ja, das ist dann natürlich, müsste man sozusagen ins Freiland gehen und die Gentechnikbäume auf Versuch mal freisetzen. Die würden sich dann mit den anderen Bäumen kreuzen. Sie werden nicht mehr rückholbar. Wenn etwas schief geht, kann man nicht mehr eingreifen. Und wenn man sich insgesamt das Szenario ansieht, dass also jetzt meinetwegen einige 100 Baumarten bedroht sind und die alle gentechnisch zu verändern und dann die ganze Umwelt sozusagen zu fluten mit genetischen Informationen, die nicht aus der Evolution herausgekommen sind, sondern im Labor entwickelt worden sind. Das geht schief. Die Bäume sind ja nicht nur Holzproduzenten oder machen Schatten im Wald, sondern die haben ja vielfältige Interaktionen mit ihrer Umwelt. Und in diese Interaktionen greift man mit der Gentechnik ja ungewollt auch immer mit ein. Es ist ja nicht so, dass ein Gen nur eine Wirkung hat, sondern immer komplexe Nebenwirkungen hat und letztendlich der Baum gerade in seiner langen Lebensdauer und in seinen vielfältigen Interaktionen bietet sich einfach für die Gentechnik nicht an. Das geht sehr wahrscheinlich schief und wenn es schief geht, kann man es eben nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen ganz klar, in Bezug auf das Artensterben sollte man nicht auf die Gentechnik setzen, da muss man andere Vorsorge treffen.
Welche?
Das wissen wir alle am besten. Wir müssen versuchen, den Klimawandel zu begrenzen. Das ist hier ein ganz entscheidender Aspekt. Und ansonsten sind zum Beispiel gerade diese Kastanien in den USA, das sind Erreger, die sind von Menschen dort eingeschleppt worden aus Asien. Also wir müssten vielleicht auch sorgfältiger darauf achten, dass wir nicht selber irgendwie noch weiter Krankheiten verbreiten durch Handelswege, durch unbedachte Interaktionen, dass wir auch neue Arten irgendwo einführen in Regionen oder in Gegenden, Ökosysteme, die nicht dafür gemacht sind. Das alles hat einen erheblichen Einfluss und kann sich nicht mit Gentechnik reparieren lassen.
Nun haben wir ja eigentlich schon relativ lange gentechnisch veränderte Organismen auf dem Acker. Wie unterscheiden die sich denn von den Organismen, die mit der CRISPR-Cas-Methode verändert wurden?
Ja, also einmal technisch. Das sind also alte Gentechnik, die Pflanzen, die da angebaut werden. Da sind die Eingriffsverfahren nicht so gezielt. Sie sind resistent gemacht gegen Unkrautvernichtungsmittel, meinetwegen gegen Herbizide. Und dann aber auch im Hinblick auf die Anwendungen. Also bisher hat keiner versucht, mit der Gentechnik in die natürlichen Populationen reinzugehen oder fast ganz selten. Nur bei Bäumen gibt es ganz wenige Ausnahmen bisher, wo man das versucht hat. Bisher hat man eigentlich versucht, die Pflanzen auf dem Acker zu lassen oder im Labor einzugrenzen. Und jetzt gibt es immer mehr Anwendungen, bis hin zu Korallen, bis hin zu Bienen, Mikroorganismen, die man freisetzen kann oder irgendwelche Mücken oder Fliegen, die man gentechnisch verändert. Das heißt, man möchte jetzt mit der neuen Gentechnik auch neue Anwendungsgebiete erschließen und denkt dabei an die natürlichen Populationen und davor warnen wir sehr. Hier wird oft zu sehr von der Perspektive der Geningenieure gedacht, wie die das letztlich alles nur Biochemie ist. Das ist ein Stückchen DNA, was verändert werden kann. Wenn man es aber aus ökologischer Perspektive sieht oder aus Sicht der Evolutionstheorie, dann ist das natürlich viel, viel komplexer und der Mensch ist nicht in der Lage, dort den Eingriff wirklich zu beherrschen oder vorherzusagen, ob das gut geht oder nicht.
Wie müssten denn die Bedingungen sein, um solche gentechnisch manipulierten Arten überhaupt ins Freiland zu lassen?
Also wir denken, dass eine einfache Regel hier weiterhelfen würde, dass man nichts freisetzt, was man nicht kontrollieren kann. Und wenn man das dann, auf die bisherige Gentechnik anwendet, man kann sich vorstellen, dass man Maispflanzen wieder vom Acker holt, aber wenn ich Bäume in den Wald gehe und die sich dort ausbreiten und der Pollen fliegt über mehrere Kilometer, dann kann ich das nicht zurückholen und da muss die Grenze ganz klar da liegen, wo der Mensch seine Handlungen auch wieder rückgängig machen kann und wo er die Ausbreitung, die unkontrollierte Ausbreitung dieser Organismen verhindern kann.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Christoph Thiem war das vom Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie. Seine Studie wird in 2 Stunden in Berlin vorgestellt. Noch wird gestritten über den Gesetzesentwurf, der den Abstand zwischen Wohnsiedlungen und Windrad regeln soll. Gegen den aktuellen Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium laufen Energie- und Wirtschaftsverbände nun Sturm, denn geplant ist ein Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen. Und als Wohnsiedlung könnte schon eine Ansammlung von nur 5 Häusern gelten. Federführend bei der umstrittenen Abstandsregelung ist das Bauministerium von Horst Seehofer. Was die Umsetzung der Pläne für die Branche und die Energiewende in Deutschland bedeuten würde, darüber möchte ich nun mit Dirk Bauknecht sprechen, der sich mit der Integration erneuerbarer Energien in das Energiesystem beim Öko-Institut in Freiburg beschäftigt. Herr Bauknecht, welche Anlagen wären denn von dieser Abstandregelung überhaupt betroffen?
Ja, es geht glücklicherweise nicht um bestehende Anlagen. Die müssen also nicht abgebaut werden, wenn sie jetzt näher als 1000 Meter an Wohnbebauung sind. Es geht nur um neue Anlagen, also Anlagen, die eine Genehmigung benötigen. Das sind also zum Teil ganz neue Anlagen, die auch an neuen Standorten gebaut werden. Es sind aber auch Anlagen, die an bestehenden Standorten gebaut werden, wo Anlagen abgebaut werden, alte Anlagen abgebaut werden und dann neue, größere, leistungsstärkere Anlagen aufgebaut werden. Also das sogenannte Repowering. Und also auch dadurch geht ein erhebliches Potenzial an Fläche verloren und wie viel Fläche das dann genau sein wird und wie viel Potenzial, da gibt es einige Unsicherheiten, aber man kann schon sagen, dass es so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Potenzialfläche durch diese Regelung wegfallen wird.
Was bedeutet das für unsere Klimaziele und für die Energiewende?
Ja, das hat auf jeden Fall deutliche Auswirkungen. Wir haben ja das Ziel, bis 2030 65% erneuerbare Energien zu haben im Strommarkt. Und auch nach 2030 soll ja weiter ausgebaut werden. Und das erfordert natürlich einen erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und 65%, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Elektromobilität auch ausbauen wollen oder sehr viele Leute reden davon, Wasserstoff zukünftig aus erneuerbarem Strom herzustellen, dann muss natürlich entsprechend auch noch mehr erneuerbare Energien und Windkraftwerke zugebaut werden, um zum Beispiel eben den Strom für die Elektroautos bereitzustellen. Gleichzeitig sehen wir eben heute schon, dass der Ausbau der Windenergie erhebliche Probleme hat durch Genehmigungsstau und Klagen und diese Dinge. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wir hatten 2017 einen Zubau von knapp 2000 Windenergieanlagen über das Jahr und haben jetzt dieses Jahr bis Ende September gerade mal 150 Anlagen. Also wir haben jetzt schon erhebliche Probleme. Und diese Abstandsregelung, die hier jetzt eingeführt werden soll, bedeutet natürlich eine weitere erhebliche Einschränkung für den Windenergieausbau.
Aber wenn ich so als Laie durch die Felder fahre, sind sehr oft trotz heftiger Windverhältnisse die Windräder still, weil wir schon genug Energie haben. Ist das tatsächlich jetzt gerade der Bereich, der wirklich so viel Ausbau noch benötigt? Wäre nicht eigentlich der Netzausbau viel wichtiger?
Also wir brauchen auf jeden Fall, um die gesteckten Ziele zu erreichen, die ich gerade genannt habe, brauchen wir weiteren Ausbau. Mit den bestehenden Anlagen können wir nicht entsprechend den notwendigen Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Aber richtig ist natürlich auch, um den Strom aus diesen Anlagen dann komplett nutzen zu können, brauchen wir Netzausbau. Ich würde aber nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, Windenergie an Land hat Akzeptanzprobleme, daher kommt ja auch diese Abstandsregelung, dann lasst uns doch eher aufs Meer gehen, zu den Offshore-Anlagen. Auch da würde ich sagen, wir brauchen eigentlich beides, um die Ziele erreichen zu können. Und wir müssen uns auch klar machen, wenn wir eben die Anlagen immer weiter wegbauen von den Orten, wo der Strom dann auch verbraucht wird, also zum Beispiel aufs Meer gehen, dann bedeutet es eben gleichzeitig auch, dass wir eben noch mehr Netze ausbauen müssen, um den Strom dann zu den Verbrauchern zu transportieren. Und dieser zusätzliche Netzausbau stößt ja dann auch nicht auf mehr Akzeptanz. Auch da gibt es ja viele Probleme.
Ich glaube schon, der aktuelle Netzausbau stößt nicht auf sehr viel Akzeptanz.
Genau, der aktuelle Netzausbau verursacht erhebliche Probleme und deshalb muss man da auch ehrlich sein und kann nicht sagen, lasst uns die Probleme doch dadurch lösen, dass wir noch mehr Netze ausbauen, indem wir die Anlagen sehr weit wegbauen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Dirk Bauknecht war das vom Öko-Institut in Freiburg zu dem Streit um den Mindestabstand zwischen Wohnsiedlung und Windrädern. Der Klimawandel hat nichts mit dem CO2-Ausstoß der Industrienationen zu tun, sondern ist lediglich ein strategischer Schachzug der Chinesen, um der amerikanischen Wirtschaft zu schaden. So gesagt von Donald Trump, der seine Amtszeit bisher nutzte, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu ignorieren und die Kompetenz der US-Umweltbehörde extrem einzuschränken. Die wiederum sollen nun keine wissenschaftlichen Studien mehr berücksichtigen, die auf anonymen Persönlichkeitsdaten beruhen. In der Statistik, dem Hilfsmittel der Wissenschaft, werden aber nun einmal Daten anonymisiert, um sie unvoreingenommen bewerten zu können. Die New York Times recherchierte jetzt, dass die Maßnahme darauf abzielt, unliebsame Studien zu ignorieren, die sonst dazu führen würden, dass Umweltgesetze verschärft werden müssten. Thilo Köstler berichtet für uns aus Washington.
Nachdem die Trump-Administration praktisch die gesamte Umweltgesetzgebung aus der Amtszeit Barack Obamas rückgängig gemacht hat, will sie nun auch wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus dem Verkehr ziehen, die bis dato als Grundlage für Umweltgesetze dienten. Unter dem fadenscheinigen Titel »Stärkung der Transparenz in der Wissenschaft« will die Umweltbehörde EPA, die Environmental Protection Agency, durchsetzen, dass bei wissenschaftlichen Studien alle Rohdaten offengelegt werden müssen, darunter auch die persönlichen Daten von Patienten, die sich Ärzten unter Zusicherung ihrer Anonymität für Forschungszwecke zur Verfügung stellten. Nach Recherchen der New York Times zielt die Initiative darauf ab, wissenschaftliche Studien politisch unwirksam zu machen, die dem Gesetzgeber bislang als Grundlage für die Verschärfung von Umweltauflagen dienten. Weil die neuen Bestimmungen, die derzeit noch in der Diskussion sind, auch rückwirkend Anwendung finden sollen, sollen damit alle Studien nicht mehr anerkannt werden, die aufgrund anonymer Daten zum Beispiel gesundheitliche Gefahren durch Luft- oder Gewässerverschmutzung nachwiesen. Weil die Wissenschaftler nicht gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen dürfen, die bei derlei Studien international gang und gäbe sind, würden sie künftig nicht mehr gehört und damit vom Gesetzgebungsprozess ausgeschlossen. Die EPA teilte der New York Times in einer schriftlichen Erklärung mit, man diskutiere keine Entwürfe öffentlich, die sich noch in der internen Prüfung befänden. Tatsächlich soll sich der Ausschuss für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie des Repräsentantenhauses bereits heute mit der Vorlage beschäftigen. Gesundheitsverbände wie die National Association of Pediatric Nurse Practitioners äußerten sich zutiefst besorgt über die geplanten Bestimmungen, weil sie zum konsequenten Ausschluss von Studien mit sensiblen Personendaten führen würden. Das werde zwangsläufig zu laxeren Umweltgesetzen und steigenden Gesundheitsrisiken führen. Michael Halpern vom Zentrum für Wissenschaft und Demokratie der Union of Concerned Scientists beschrieb die Folgen der geplanten Bestimmungen der New York Times zufolge als umfassende Politisierung des Wissenschaftsbetriebs. Industrieverbände wie der American Chemistry Council begrüßten die Pläne der EPA. Mehr Transparenz bei den Daten schaffe eine solidere Grundlage für Vorschriften, heißt es in einem Schreiben an die EPA, aus dem die New York Times zitiert. Ein Mitarbeiter der Umweltbehörde erklärte gegenüber der Zeitung, solange ein Republikaner Präsident sei, würden die Umweltstandards nicht wieder verschärft werden.
Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler berichtete aus Washington. Klimaschonendes Verhalten betrifft viele Bereiche. Die Ernährung, die Wahl der Kleidung. Aber selbst wer seinen Fleischkonsum auf wenige Steaks aus artgerechter Haltung reduziert und nur noch selten neue Pullover kauft, der verhagelt sich seine persönliche CO2-Bilanz gehörig mit den Geschäfts- oder Urlaubsflügen. Anke Petermann hat mit Reisenden gesprochen, die nun konsequent auf Bus, Bahn und Fähre setzen.
Mallorca, eines der Lieblingsflugziele der Deutschen. Für 3 Tage mit dem Billigflieger hinzujetten, auch für junge Leute immer selbstverständlicher. Mira ist Anfang 20 und mag Mallorcas Norden. Aus Klimaschutzgründen wollte sie nicht fliegen. CO2-Zertifikate zu kaufen, die das vom Flugzeug ausgestoßene Kohlendioxid an anderer Stelle kompensieren, Augenwischerei, findet die Studentin. Im Netz suchte sie nach Alternativen.
Und tatsächlich ist eben von Frankfurt aus eine sehr angenehme Reise über Marseille nach Toulon. Dann nimmt man in Toulon die Fähre und dann konnte ich direkt nach Alcudia, also mein Zielort, fahren, musste gar nicht nach Palma und dann nochmal über die ganze Insel. Es war auch sehr praktisch. Man muss halt eine Übernachtung einplanen in Marseille, aber dann hat man eben noch eine weitere Stadt gesehen, was ja auch schön ist. Ich war sehr zufrieden.
3 Wochen Zeit hatte Andrea. Und 3 Nostalgieziele.
Zermatt in der Schweiz, Bagno di Romagna in Italien und das 3. Canterbury in England.
Fliegen zu umweltschädlich, befand die Journalistin. Und?
Wenn man mit dem Flieger fliegt, ist man wie in so eine andere Welt geschnippt und gar nicht wirklich da. Auch deswegen mag ich Zugfahren sehr gerne. Einfach da zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken im Zug ist auch was ganz Tolles, finde ich.
Die Bahnfahrt von Wiesbaden nach Zermatt, flott und problemlos. Die Weiterreise nach Mailand durch idyllische Alpentäler, ein großes Erlebnis auf ihrer Rundtour, findet Andrea. Während Mira auf der Weiterfahrt von Mallorca nach Lissabon, einmal quer über die Iberische Halbinsel, wenig Blick, dafür aber Tempo hatte.
Ich habe im Vorhinein viel gelesen, dass die spanischen Züge immer zu spät kommen. Aber ich war sehr positiv überrascht, weil die Strecke zwischen Valencia und Madrid war super ausgebaut. Der Zug war sehr, sehr schnell. Es ging eigentlich die ganze Zeit um Tunnel, was für eine sehr teure Bahnstrecke spricht. Dann bin ich eben von Madrid mit dem Nachtzug nach Lissabon gefahren. Ich habe keinen Liegeschlafplatz bekommen, aber eine Nacht im Sitzwaggon schafft man auf jeden Fall auch.
Nächte im Sitzen wollte Andrea auf ihrer Rundtour nicht riskieren und buchte deshalb übers Freiburger Reisebüro Gleisnost, das auf komplizierte Bahnreisen spezialisiert ist. Der Service war für die Kundin kostenlos, weil Gleisnost ihn über die Provisionen der Bahnunternehmen refinanziert.
Und die haben mir dann Züge rausgesucht zu Uhrzeiten, die gut passten, also so, dass ich abends und vormittags Zeit hatte, mir was anzugucken. Und dann war ich zum Beispiel am Vormittag im Museum und konnte mich dann am Nachmittag im Zug erholen, was ich eine ganz wunderbare Kombi fand.
Schnellzüge in Spanien und Frankreich sind reservierungspflichtig. Die Gebühren kommen obendrauf und verteuern das Reisen mit der Bahn zusätzlich. Nur wer weit im Voraus bucht, fährt günstig. Spontanurlaub mit dem Zug für Studierende zu teuer, bilanziert Mira nach den Mallorca- und Portugal-Ferien. Für ihre Weiterfahrt nach England wählte Andrea auf ihrer Europatour das Schiff über den Ärmelkanal, nicht den Zug.
Ich wollte nicht durch einen Tunnel fahren, weil man da einfach diese großartigen White Cliffs of Dover verpasst, diese weißen Kreidefelsen, die ganz großartig aussehen, wenn man von Frankreich auskommt. Deswegen bin ich mit dem Zug nach Calais gefahren und dann auf die Fähre.
Und weiter nach Canterbury mit der Bahn. Die CO2-Ersparnis für die 3-wöchige Zugreise samt kurzer Busfahrt in Mittelitalien. Andrea zuckt die Schultern.
Ich habe nichts ausrechnen lassen, aber ich glaube, ich habe meine Bilanz ganz erheblich versaut mit der Fähre, die von Calais nach Dover fährt und leider ordentlich Schmutz aus dem Schornstein stößt, weil sie uraltes Diesel verwendet.
Andrea machte auf der Heimreise von England noch Station in Antwerpen. Lohnenswert mit Rubenshaus und Spaziergang durchs Diamantenviertel.
Und hatte auf der Rückfahrt dann die einzige Verspätung überhaupt. 2 Stunden Verspätung von Antwerpen nach Wiesbaden.
Anke Petermann berichtete. Die Internationale Energieagentur warnte bei der Veröffentlichung der des Weltenergieberichtes zur Stunde in Paris, dass die Welt ohne schnelle und weitreichende Maßnahmen zum Umbau der Energieversorgung ihre Klimaziele weit verfehlen wird. Zwar würden die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut als erwartet, aber der Bedarf an fossilen Energieträgern nimmt immer noch weiter zu.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ende November ist es wieder soweit. Die meisten Autofahrer können zum Ende dieses Monats ihre Versicherung kündigen. Dabei lässt sich mit dem Versicherungswechsel teils ordentlich sparen, aber es ist nicht alles so glänzend, wie es aussieht. Der Verbrauchertipp von Philipp Rayon.
Für Martin Wilger ist es schon fast ein Ritual. Im Spätsommer steht die Suche nach einer neuen Autoversicherung an. Auch in diesem Jahr war er wieder erfolgreich.
In diesem Fall war es so, dass mein Versicherer meine Prämie erheblich aufgestockt hat, dass ich hätte 150 Euro mehr zahlen müssen. Und jetzt habe ich einen gefunden, da zahle ich unterm Strich noch 50 Euro weniger.
Das Angebot hat er auf einem Vergleichsportal gefunden. Bei solchen Portalen wie Check24 oder Verifox können Verbraucher kostenlos einen passenden Tarif finden. Aber schließt ein Verbraucher dort einen Vertrag ab, kassieren sie Provision. Die Verbraucherzentrale empfiehlt daher eine kritische Nutzung. Eine unabhängige Alternative ist das Vergleichsangebot von Stiftung Warentest. Für 7,50 Euro können Verbraucher dort Tarife für zwei Fahrzeuge suchen. Der günstigste Tarif ist aber nicht unbedingt auch der beste. Beate Katrin Bextermöller, Versicherungsexpertin bei Stiftung Warentest.
Viele Anbieter haben drei Tarife im Angebot. Günstig bedeutet unter anderem auch, dass ich vielleicht einen Tarif da im Auge habe, der eben eine sogenannte Basisvariante ist, der nicht viel Leistung beinhaltet. Aber wir haben festgestellt, dass es durchaus leistungsstarke Tarife gibt, die sehr preisgünstig sind und die manchmal preisgünstiger sind als so eine abgespeckte Variante eines sehr teuren Versicherers.
Ein Beispiel. Für einen 45-jährigen Passatfahrer gibt es den günstigsten Tarif für knapp 300 Euro. Den teuersten für 1.000 Euro rechnet Stiftung Warentest vor. Es gibt aber auch Unterschiede im Versicherungsschutz. Bei Wildunfällen regulieren manche Versicherer etwa nur, wenn der Schaden durch Haarwild, also etwa einem Wildschwein, entstanden ist. Andere zahlen hingegen auch bei einem Vogel oder einem Hund. Und auch bei Marderbissen gibt es große Unterschiede. Ein Aspekt, der auch für Versicherungswechsler Martin Wilger wichtig war.
Wichtig ist mal ein umfassender Versicherungsschutz. Das heißt, ich muss komplett abgesichert sein, auch so Sachen wie zum Beispiel Marderbiss oder so, weil ich ja auf dem Land wohne, da kann ja jederzeit auch mal so ein Motor kaputt gehen.
Sparpotenzial gibt es auch beim selben Anbieter, in dem bestimmte Optionen gewählt werden. Beispiel Zahlungstermin. Bei jährlicher statt monatlicher Überweisung zahlen Verbraucher bis zu 10% weniger. Und wer bei der Kaskoversicherung eine höhere Selbstbeteiligung übernimmt, kann sogar bis zu 35% sparen. Verbraucher, die einen Rabattschutz nutzen mussten, können oftmals sogar nur so sparen. Rabattschutz bedeutet, dass man trotz eines Unfalls in der alten, besseren Schadensfreiheitsklasse bleibt. Dann aber Vorsicht beim Wechsel, sagt Beate Katrin Bextermöller von Stiftung Warentest.
Dann muss man damit rechnen bei einem Wechsel, dass der neue Versicherer das nicht akzeptiert. Diese Sondereinstufung, die ich durch den Rabattschutz habe, wird nicht einfach automatisch mit übertragen. Man muss also vor einem Wechsel auf jeden Fall fragen.
Fazit: Verbraucher können mit Änderungen im Versicherungsschutz tatsächlich einiges sparen. Wie viel und mit welchem Baustein ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Stichtag ist jedenfalls meist der 30. November, in diesem Jahr ein Samstag. Die Kündigung sollte daher rechtzeitig beim Versicherer sein, am besten mit Einschreiben.
Das war der Verbrauchertipp von Philipp Rayon. Morgen hören Sie hier im Deutschlandfunk neben der Umweltsendung auch den Marktplatz. Dort geht es um klimafreundliches Reisen mit Bus, Bahn und Fähre quer durch Europa. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Martin Zagatta mit den Informationen am Mittag. Dort geht es um die Lage in Bolivien, ein Land kurz vor dem Bürgerkrieg. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.